Lord Asriel wandte sich ohne Umschweife an den afrikanischen König. »Berichten Sie mir, was geschehen ist, König Ogunwe.« Der Afrikaner sprach mit tiefer, sonorer Stimme.
»Wir haben 17 Schweizer Gardisten getötet und 2 Luftschiffe zerstört. Unsere Verluste belaufen sich auf 5 Mann und einen Gyropter. Der Junge und das Mädchen sind entkommen. Wir setzten Lady Cowter trotz ihrer tapferen Gegenwehr gefangen und brachten sie hierher. Ich hoffe, sie fühlte sich von uns wie eine Dame behandelt.«
»Ich kann mich über die Art und Weise, wie sie mich behandelt haben, nicht beklagen«, sagte sie, wobei sie das Wort »sie« so wenig wie möglich betonte. »Sind weitere Gyropter beschädigt worden? Gab es Verwundete?«, fragte Lord Asriel.
»Einige Schäden und mehrere Verwundete, doch nichts von Belang.«
»Gut, vielen Dank, König. Ihre Männer haben Hervorragendes geleistet.« »Und Sie, Lord Rokey? Was haben Sie in Erfahrung gebracht?« Der Gallivespier berichtete,
»Meine Spione sind dem Jungen und dem Mädchen in eine andere Welt gefolgt. Beide Kinder sind gesund und wohlauf, obgleich das Mädchen durch Drogen mehrere Tage lang im Schlaf gehalten wurde. Dem Jungen ist im Verlauf der Ereignisse in der Höhle das magische Messer zerbrochen, doch nun ist es wiederhergestellt, nachdem ein Wesen aus eurer Welt, Lord Asriel, ein riesiger Bär, mit großer Kunstfertigkeit im Schmieden es repariert hat. Sobald der Junge das Messer wieder gebrauchen konnte, schnitt er eine Öffnung in eine andere Welt, wo er sich jetzt mit dem Mädchen aufhält. Auch meine Spione sind bei ihnen. Allerdings stehen wir vor einer Schwierigkeit. Solange der Junge das Messer besitzt, kann er zu nichts gezwungen werden. Selbst wenn meine Spione ihn im Schlaf töten würden, bliebe das Messer ohne Nutzen für uns. Vorläufig werden Chevalier Tierlis und Lady San Marcia die Kinder überall hin begleiten. So verlieren wir wenigstens nicht ihre Spur. Sie scheinen einen Plan zu verfolgen. Sie weigern sich, jedenfalls hierher zu kommen. Meine Spione werden ihnen auf den Fersen bleiben.«
»Sind Sie in der Welt, in der Sie sich gerade befinden, sicher?« fragte Lord Asriel.
»Sie lagern auf einer Wiese am Rand eines kleinen Waldes. In ihrer Nähe finden sich keine Anzeichen tierischen Lebens. Die beiden schlafen gerade. Ich habe erst vor 5 Minuten mit Chevalier Tierlis gesprochen.«
»Ich danke Ihnen. Da Ihre Agenten nun den Kindern auf der Spur bleiben, haben wir keine Augen mehr im Magisterium. Wir sind also allein auf das Aletiometer angewiesen. Wenigstens.« Zu aller Erstaunen ergriff Mrs. Cowter jetzt das Wort.
»Zwar kenne ich nicht die anderen Abteilungen der kirchlichen Administration, aber was das geistliche Disziplinargericht angeht, so handelt es sich bei dem dort zuständigen Aletiometristen um einen gewissen Fra Pavel Rasek. Er arbeitet gründlich, aber langsam. Es wird ein paar Stunden dauern, ehe man dort weiß, wo sich Lyra befindet.«
»Danke, Marisa. Hast du eine Ahnung, was Lyra und der Junge vorhaben könnten?«
»Nein«, sagte sie, »nicht die geringste. Ich habe mit dem Jungen gesprochen. Er schien mir ein verstocktes Kind zu sein, das Geheimnisse zu bewahren versteht. Ich weiß nicht, was er vorhat. Und Lyra war schon immer mehr oder weniger undurchschaubar.«
»Milord«, schaltete sich König Ogunwe ein, »dürfen wir erfahren, ob die Lady nun zum obersten Kriegsrat gehört? Falls ja, welche Funktion hat sie dann darin? Falls nein, sollte sie nicht besser an einen anderen Ort gebracht werden?«
»Mrs. Cowter ist unsere Gefangene und mein Gast, und als maßgebliche Ex-Agentin der Kirche könnte sie uns nützliche Hinweise liefern. Aber wird sie irgendetwas freiwillig preisgeben oder muss zur Folter gegriffen werden?« fragte Lord Rokey und sah ihr dabei direkt ins Gesicht. Mrs. Cowter lachte. »Lord Asriels Oberbefehlshaber sollten eigentlich wissen, dass man von der Folter niemals erwarten darf, die Wahrheit zu erfahren. Lord Asriel konnte sich ein amüsiertes Lächeln über diese freche Unaufrichtigkeit nicht verkneifen. »Ich lege für Mrs. Carter die Hand ins Feuer«, sagte er. »Sie weiß, was geschieht, wenn sie uns betrügt. Allerdings wird sie keine Gelegenheit dazu erhalten. Sollte aber jemand aus diesem Kreis Zweifel daran haben, so mag er dies offen und furchtlos aussprechen.«
»Ich habe Zweifel«, sagte König Ogunwe, »aber an Ihnen, nicht an ihr.«
»Wie das?« fragte Lord Asriel.
»Wenn sie ihre Verführungskünste an Ihnen erprobte, könnten Sie nicht widerstehen. Es war richtig, Mrs. Carter gefangen zu setzen, aber falsch, sie zu diesem Treffen einzuladen. Behandeln Sie sie mit aller Höflichkeit, sorgen Sie für ihre Bequemlichkeit, aber bringen Sie sie an einen anderen Ort und halten Sie sich von ihr fern.«
»Ich habe Sie als Oberbefehlshaber ermuntert, sich zu Wort zu melden«, sagte Lord Asriel, »daher muss ich jetzt auch Ihren Tadel einstecken. Ihre Anwesenheit in dieser Runde, meine Herren, bewerte ich höher als die Mrs. Carters. Ich werde Sie daher fortbringen lassen.« Er griff nach der Klingel, doch ehe er sie betätigen konnte, ergriff Mrs. Carter das Wort. »Bitte, meine Herren«, flehte sie, »hören Sie mich erst an. Ich kann Ihnen helfen, denn ich habe dem innersten Kreis des Magisteriums näher gestanden als jede andere Person, die Sie für sich gewinnen könnten. Ich weiß, wie man dort denkt und kann mir ausrechnen, wie man dort handelt. Sie fragen sich, warum Sie mir trauen sollten und weshalb ich dem Magisterium den Rücken gekehrt habe? Die Antwort ist einfach. Man will meine Tochter umbringen. Nach dem Willen der Kirchengewaltigen soll sie nicht länger leben. Als ich erkannte, wer sie ist, was sie ist, was die Hexen über sie prophezeit haben, da wusste ich, dass ich die Kirche verlassen musste. Ich wusste, dass wir von nun an Feinde waren. Unklar war mir nur, wie sie zu mir stünden oder ich zu ihnen. Dieses Rätsel blieb noch zu lösen. Ich war aber entschlossen, mich gegen die Kirche zu stellen, gegen alles, was ihren Glauben ausmacht und im äußersten Fall sogar gegen den Allmächtigen selbst. Sie hielt für einen Moment inne. Alle Oberbefehlshaber hörten ihr aufmerksam zu. Nun schaute sie Lord Asriel direkt ins Gesicht und schien sich mit leiser, bebender Stimme und glänzenden Augen an ihn allein zu wenden.